Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel.
Die Lesung von heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 43 bis 52. Noch während Jesus sprach, kam Judas, einer der 12 Jünger, zusammen mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas, der Verräter, hatte mit den Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen. Er ging direkt auf Jesus zu. Rabbi, sagte er. Dann küsste er ihn. Sofort packten die bewaffneten Männer Jesus und nahmen ihn fest. Aber einer von den Männern, die bei Jesus standen, wollte das verhindern. Er zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus fragte die Leute, die ihn festgenommen hatten: Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet habt, um mich zu verhaften? Jeden Tag habe ich öffentlich im Tempel gelehrt. Warum habt ihr mich dort nicht festgenommen? Aber auch dies geschieht, damit sich die Vorhersagen der Heiligen Schrift erfüllen. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur ein leichtes Untergewand aus Leinen. Als die Männer versuchten, auch ihn festzunehmen, riss er sich los. Sie blieben mit dem Gewand in den Händen zurück und der junge Mann konnte nackt entkommen. Markus 14, 43 bis 52.
Ich habe diese Predigt überschrieben mit die Jesus-Revolution. Es geht um Schwerter, es geht um Kämpfe, es geht um verschiedene Mächte, die hier aufeinander prallen. In den Evangelien spricht Jesus immer wieder vom Himmelreich oder auch vom Reich Gottes. Es ist völlig konträr zu den Reichen in dieser Welt. Es ist wie ein Clash zwischen diesen zwei Werten und Ordnungen des Himmelreiches einerseits und der Welt andererseits. Man könnte fast sagen, das Himmelreich stellt die Werte der Welt auf den Kopf und auch die Ordnungen der Welt auf den Kopf. In den vergangenen Sonntagen haben wir uns mit der Endzeitrede von Jesus beschäftigt. Da hat er seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern schwere Zeiten angekündigt, bevor er als der verherrlichte himmlische König wiederkommen wird auf dieser Erde. Und jetzt in unserem Text stehen wir mit diesem König des kommenden Himmelreichs im Garten Gethsemane. Judas, einer der Jünger, der Freunde von Jesus, führt die bewaffneten Knechte des Hohepriesters in den Garten. Es kommt nochmal zu einer eindrücklichen Konfrontation zwischen dem Reich dieser Welt und dem Reich Gottes. Und so fragen wir heute Morgen, welche Bedeutung haben das Schwert, der Kuss und drittens die Dornenkrone? Welche Bedeutung haben das Schwert, der Kuss und die Dornenkrone? Wir beginnen mit dem Schwert. Das Schwert steht für Gewalt, steht für die Mächtigen dieser Welt, für die Reiche dieser Welt. Die Herrscher benutzen ihre Macht, um Menschen dazu zu bringen, ihre Ordnungen zu befolgen. Revolutionäre greifen zum Schwert, um gegen die bestehende Macht vorzugehen, die herrschenden Machthaber zu stürzen und selber zu neuen Herrschern zu werden, die auch wieder mit dem Schwert regieren. Das führt immer wieder zu erzwungenem Verhalten von Unterordnung und Gehorsam von den Unterworfenen. Es führt immer wieder zu neuen, gewaltsamen Herrschaftswechseln. Doch an der Art und Weise, an den Werten, wie diese Reiche operieren, ändert sich nichts. Und nun kommt Judas, einer der 12 Jünger, der 12 Freunde von Jesus. Er war 3 Jahre mit Jesus zusammen. 3 Jahre hat er ihn begleitet, hat gesehen, wie er sich verhält, seine Demut, seine Sanftmut erfahren, wie er mit Menschen umgeht, hat gehört auf seine Lehren, hat gesehen, wie er Zeichen und Wunder vollbrachte. Und wir haben gehört, wie es heißt, noch während Jesus sprach, kam Judas, einer der 12 Jünger, zusammen mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas vereint sich also mit den Starken, mit den führenden Männern des Volkes, mit dem Reich dieser Welt, um seine Absichten durchzusetzen. So wird er zum Verräter am Reich Gottes. Er kommt mit Schwertern, mit Knüppeln, mit Mitteln dieser Weltreiche, um Jesus in ihre Hände zu überliefern. Wir fragen uns vielleicht, ja, was war die Motivation von Judas? Was waren seine Motive? Einige vermuten ja, er war geldliebend, er hatte die Kasse und er hat die 30 Silberlinge bekommen für diesen Verrat. Aber 30 Silberlinge, wenn man das umrechnet, sind das gerade vielleicht mal 100 Schweizer Franken. Keine wirkliche Motivation, um seinen Meister auszuliefern. Vielleicht erwartete Judas auch, dass Jesus als der königliche Messias einen politischen Umsturz bringen würde, indem er die Römer aus dem Land jagt, indem er das israelische Großreich wieder herstellt, wieder aufrichtet. Und Judas wollte ihm vielleicht nachhelfen. Er wollte, dass Jesus selber auch zum Schwert greifen würde. Er wollte mit allen Mitteln Jesus zum Handeln zwingen, indem er ihn jetzt hier an die Gegner auslieferte. Erwartete er, dass Jesus mit dem Schwert zurückschlagen würde, um seine Herrschaft über Israel und die Welt anzutreten? Wir wissen es nicht, vielleicht. Doch nicht nur Judas kommt im Garten Gethsemane mit dem Schwert, mit dem Werkzeug der Gewalt. Auch einer der hingegebensten Jünger und Freunde von Jesus zückt in der Bedrohung sein Schwert. Er will das Reich Gottes mit irdischen Waffen verteidigen gegen die weltlichen Reiche und Übergriffe. Aus dem Johannesevangelium erfahren wir, für viele von euch wahrscheinlich nicht überraschend, dass dieser Jünger Petrus war. Er schlägt drein und haut einem der Diener des obersten Priesters ein Ohr ab. Jesus muss ihn zurechtweisen. Jesus befahl ihm, steck dein Schwert weg. Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Da sind wir schon zu weit. Ja. Ist dir denn nicht klar, sagte zu Petrus, dass ich meinem Vater um ein ganzes Heer von Engeln bitten könnte? Er würde sie mir sofort schicken. So wird uns im Matthäusevangelium überliefert. Jesus verfügte also über ein unermessliches Potenzial an himmlischer Macht. Er könnte diese himmlischen Mächte, diese Heerscharen jederzeit mobilisieren. Doch er weist Petrus hier zurecht und sagt, steck dein Schwert weg. Die Jesus-Revolution geschieht nicht durch Schwert und Gewalt. Ich bin jetzt schon 46 Jahre mit diesem Jesus unterwegs. Ich liebe sein Wort, ich liebe seine Gegenwart, Ich liebe es, auf ihn zu hören, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich liebe seine Gerechtigkeit, seine Friedfertigkeit, seine Großzügigkeit. Und doch, in Situationen, wo ich provoziert werde, kommt es immer wieder vor, dass ich in Gedanken oder auch in Worten das Schwert zücke, zum Schwert greife, in meiner Empörung, innerlich und manchmal auch äußerlich, verletzende, verbale Gegenangriffe starte. Da muss Jesus dann manchmal auch zu mir sagen, steck dein Schwert weg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem Leben. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr manchmal das verbale Schwert zückt, vielleicht auch nur in Gedanken, im Verkehr, wenn ihr gerade am Fahren seid und einer ganz blöd vor euch durchdrängt. Was kommt da für Gedanken? Was kommen da für Worte? Oder in der Warteschlange, wenn sich hier irgendjemand vorne reindrängt oder bei anderen provozierenden Erfahrungen, da geht einem doch das Messer im Sack auf. Oder eben wir greifen zum Schwert. Leider kam es und kommt es auch immer wieder zu Verzerrungen des Evangeliums, wenn die Mächtigen dieser Welt versuchen, Schwert, Geld, Anerkennung, Ruhm und Gewalt irgendwie mit dem Glauben an Jesus zu verbinden. Die Kreuzzüge basieren auf diesem tragischen Irrtum, dass man das Reich Gottes mit Schwert und mit Gewalt ausbreiten muss, dass man Andersgläubige, Andersdenkende mit dem Schwert unterwerfen muss. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen in die Geschichte. Es lohnt sich immer wieder auch die Frage uns selbst zu stellen, wo greife ich denn zum Schwert? Wo bin ich versucht, verbal oder auch innerlich, fremde Handlungen, fremde Überzeugungen zu verurteilen, statt mit den Betreffenden in einen Dialog zu kommen, mit ihnen zu sprechen? Wir kommen zum zweiten, der Kuss. Judas, der Verräter, hatte mit den Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen. Er ging direkt auf Jesus zu. Rabbi, sagte er, und dann küsste er ihn. Aus meiner Jugendzeit noch kenne ich einen Singer-Songwriter, Michael Card. Vielleicht kennen den einige von euch auch noch. Der hat ein Lied geschrieben mit dem Titel Why. Und darin bringt er zum Ausdruck, warum musste es ein Freund sein, der sich dazu entschied, den Herrn zu verraten? Und warum benutzte er einen Kuss dazu? Das ist doch nicht, wofür ein Kuss da ist. Und dann erklärt Michael Card, nur ein Freund kann einen Freund verraten. Ein Fremder hat nichts zu verlieren. Und nur ein Freund kommt nahe genug, um je solchen Schmerz zu verursachen. Ihr Lieben, der Judaskuss ist sprichwörtlich geworden und auch viele Menschen, die sonst nicht mit der Bibel unterwegs sind, wissen darum, dass Judas für den Verräter steht. Und wir distanzieren uns und verachten auch solche Menschen, die nicht davor zurückschrecken, enge Mitarbeiter oder sogar Freunde zu verraten. Ja, wie ist es, wenn du selbst von vertrauten Menschen, vielleicht sogar von deinem Ehepartner, verraten wirst? Das gehört wohl zu den schmerzlichsten Erfahrungen, die wir machen können. Es bleibt eine offene Wunde zurück. Wir sind verletzt, wir sind enttäuscht, wir distanzieren uns, wir sind nicht mehr bereit, der Person zu vertrauen. Wir verurteilen die Person vielleicht auch offen oder im Verborgenen für ihren Verrat. Das hätten wir nie von dieser Person gedacht. Nur auch hier gilt die Frage, sind wir denn so viel besser als Judas oder als andere, die verraten? Haben wir nicht auch schon verraten, um unseren Ruf, unsere Karriere, unser Geld zu retten? Leider bekomme ich das immer wieder auch mal mit bei Familienstreitigkeiten, wenn es ums Erbe geht, wie da plötzlich Familienbanden zwischen Bruder und Schwester, zwischen Bruder und Bruder, zwischen Schwester und Schwester einem Verrat ausgesetzt sind, man einander übervorteilt. Judas missbraucht also die besondere Nähe zu Jesus als ein Freund und Nachfolger. Und er benutzt den Kuss nicht als Zeichen seiner Wertschätzung und Freundschaft, sondern um seine eigene Agenda durchzusetzen. Intimität und Nähe wird missbraucht, um dem Freund, der Freundin, dem Ehemann, der Ehefrau, den eigenen Plan, den eigenen Willen, die eigene Agenda aufzudrängen. Und so wird der Kuss zu einem manipulativen, ja vielleicht sogar zu einem narzisstischen Instrument. Und du merkst, der andere benutzt mich irgendwie, um seine Ziele zur Erfüllung zu bringen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Vielleicht kennst du ja den Schmerz von solchem Verrat der Freundschaft und der Liebe aus eigener Erfahrung. Der Kuss des Verrates, das ist die Judas-Revolution. Also nicht die Jesus-Revolution, sondern die Judas-Revolution. Eine Umdrehung von Freundschaft und Vertrauen in Feindschaft und Grauen. Ein Missbrauch der Beziehung zum Ausüben der eigenen Macht. Und wie reagiert Jesus? Aber Jesus fragte ihn, so lesen wir in Lukas 22, Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Und der Evangelist Matthäus überliefert, dass Jesus ihn mein Freund nennt. Mein Freund, willst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss verraten? Was bedeutet das, dass Jesus ihn mein Freund nennt? Es bedeutet, Jesus bleibt bis am Ende in dieser freundschaftlichen Verbundenheit mit Judas. Ja, er gibt ihm noch mitten in dessen verräterischem Verhalten die Möglichkeit zur Umkehr. Versteht ihr? Zurückzukommen in die Freundschaft. Das nicht zu tun, was er zu tun gedenkt. Die Chance zur Rückkehr in eine freundschaftliche, vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Und das ist wirklich zutiefst Ausdruck der Jesus-Revolution. Du bist heute da und Jesus sagt auch zu dir, mein Freund. Vielleicht stehst du an so einem Punkt, wo du abweichen möchtest von dem Weg, den du weißt, der eigentlich der gute Weg ist. Und Jesus spricht zu dir, mein Freund. Willst du mich? Willst du mein Reich? Willst du deine Nächsten verraten? Wir kommen drittens zur Dornenkrone. Jesus fragte die Leute, die ihn festgenommen hatten, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwerten und Knüppeln bewaffnet habt, um mich zu verhaften? Jeden Tag habe ich öffentlich im Tempel gelehrt. Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Aber auch dies geschieht, damit sich die Vorhersagen der Heiligen Schrift erfüllen. Der König des Himmelreichs lässt sich von ein paar bewaffneten Dienern des Menschenreichs verhaften. Nochmal, der König des Himmelreichs lässt sich von ein paar bewaffneten Dienern des Menschenreichs verhaften. Er lässt sich abführen. Er lässt sich schlagen. Und er lässt sich eine Dornenkrone aufsetzen. Das ist Jesus' Revolution. Aber anders als Revolutionäre in der Geschichte geht es Jesus nicht einfach darum, ein paar Köpfe rollen zu lassen der herrschenden Schicht. Es geht ihm auch nicht darum, einfach ein paar neue Köpfe anstelle der alten aufzurichten, die wieder über Geld, Macht und Politik bestimmen. Jesus bringt eine völlige Umkehr der Werte und der Ordnungen in diese Welt hinein. Ganz gut können wir das nachvollziehen in der Bergpredigt. Lukas 6 gibt es einen Abschnitt, wo das zusammengefasst uns gesagt wird, wo Jesus sagt, glücklich seid ihr, Amen. Denn euch gehört Gottes Reich. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst. Denn ihr sollt satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint. Denn ihr werdet lachen. Und er geht weiter und sagt noch, glücklich seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet und die Menschen Böses über euch reden, weil ihr zu mir gehört. Und dann wendet er sich an die andere Gruppe und sagt, doch wehe euch, ihr Reichen. Ihr habt euer Glück schon auf Erden genossen. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid. Ihr werdet Hunger leiden. Wehe euch, die ihr jetzt sorglos lacht. Ihr werdet trauern und weinen. Und wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden. So warnt Jesus. Nein, Jesus ist kein Revolutionär, den man mit dem Schwert stoppen kann. Seine Dornenkrone, sein Tod, wird seinen Worten noch mehr Kraft und Durchschlagskraft verleihen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich liebe meine Feinde. Ich vergelte Böses mit Gutem. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Amen. Die Jesus-Revolution kommt ohne Schwerter aus. Liebe, Gewaltlosigkeit, Hingabe, das macht sie zur einzigartigen Revolution, zur echten Revolution. Sie braucht kein Schwert, aber sie kommt mit Dornen. Doch nicht einmal seine engsten Vertrauten haben das verstanden. Es heißt, da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur ein leichtes Untergewand aus Leinen. Als die Männer versuchten, auch ihn festzunehmen, riss er sich los. Sie blieben mit dem Gewand in den Händen zurück und der junge Mann konnte nackt entkommen. Als Jesus, ihr Meister, sich so widerstandslos abführen lässt, bricht bei den Jüngern die Panik aus und sie fliehen. Dieser junge Mann, von dem hier die Rede ist, ist nur im Markus-Evangelium erwähnt. Und es ist komisch, dass so etwas im Evangelium vorkommt. Aber man nimmt an, dass das der Evangelist selber war, Markus, der da mit dabei war und Jesus noch folgte und dann fliehen musste und dass er sich selber hier preisgibt und sagt, ich war auch nicht besser als die anderen. Ich musste sogar nackt fliehen, um meine Haut zu retten. Er flieht also nackt aus dem Garten der Prüfung. Alle in diesem Garten handeln aus Angst, weil sie nur die Realität des Schwertes kennen und nicht die Realität der Dornenkrone. Die Diener des hohen Priesters, die kommen mit Schwertern bewaffnet, um einen Verbrecher festzunehmen, aus Angst, er könnte ihnen die Macht streitig machen. Die Jünger flüchten aus Angst, dass sie gefangen genommen oder getötet werden könnten. Nur einer bleibt feststehen und das ist Jesus. Als Adam und Eva aus dem Garten Eden, aus dem Garten der Prüfung vertrieben wurden, bestellte Gott einen Engel, einen Cheruben oder zwei Cherubim mit Schwertern vor den Eingang des Paradieses. So lesen wir im ersten Buch Mose. Der Zugang zu Gott wurde durch das Schwert verwehrt. Ihre Sünde trennte sie von Gottes Gegenwart. Im Garten Gethsemane stand Jesus diesem Schwert gegenüber, dem Schwert des Gerichtes. Noch ein viel größeres, heftigeres Schwert als das Schwert der Diener der hohen Priester. Und Jesus floh nicht vor diesem Schwert. Er ließ sich von der ganzen Wucht des göttlichen Gerichtes über die Sünde treffen. Und so gehört dieses Schwert eigentlich mit zur Bedeutung des Kreuzes. Jesus kommt nicht mit dem Schwert, sondern begibt sich unter das Schwert. Er begibt sich unter seine Feinde. Er gibt seinen Ruf, seine Ehre, seine Macht, ja sogar sein Leben auf. Und du fragst dich vielleicht ja, wofür? Warum hat er das gemacht? Die Bibel sagt, für dich und für mich. Sein Tod hat dir das Leben gebracht. Sein Tod hat dir sogar das ewige Leben gebracht. Und so frage ich zum Schluss, welches Reich prägt dein Leben? Prägt das Schwert dein Leben oder prägt die Dornenkrone dein Leben? Welche Werte bestimmen über deine Identität? Folgst du dem Reich dieser Welt oder folgst du dem Himmelreich? Wie handelst du, wenn du unter Druck kommst? Wie reagierst du, wenn deine Gesundheit gefährdet ist? Wenn dein Arbeitsplatz, deine Finanzen, dein Einfluss gefährdet sind? Und verstehst du, wenn deine Identität, wer du bist, von deiner körperlichen Attraktivität abhängt oder von deinem Job oder von deinem Geld oder von deiner Position, von deinem Einfluss, wenn du dann etwas davon verlierst, dann verlierst du auch deine Identität, das, was dir Wert gegeben hat. Im Reich dieser Welt bedeutet das, du bist ruiniert, wenn etwas von dem, worauf du gebaut hast, dir genommen wird. Und du wirst mit allen Mitteln versuchen, es zu verhindern, selbst wenn du lügen, betrügen oder andere verraten musst. Die Einladung des Reiches Gottes ist anders. Wenn du beginnst, deine Wurzeln, dein Vertrauen in das Reich Gottes auszustrecken, dann wird der Verlust von Arbeit, der Verlust deiner Gesundheit, der Verlust von Geld, von Einfluss eine schmerzliche Erfahrung bleiben. Daran ändert sich nichts. Aber du wirst entdecken, dass du in der Verbindung mit Jesus deinen stärksten Trost, deinen größten Schatz und deinen Halt im Leben und deine wahre Identität finden kannst und wirst. Ich schließe mit dem Zitat von einem afrikanischen Christen, der alles verloren hat im Leben, was er gehabt hat. Seinen Job, seine Familie, seine Gesundheit, seinen Wohnort. Er hatte nichts mehr. Und dann bekannte er: Ich wusste nicht, dass Jesus alles ist, was ich brauche, bis Jesus alles war, was ich noch hatte. Worauf setzt du dein Vertrauen? Auf deine menschliche Durchsetzungskraft oder auf Jesus? Folgst du dem Schwert oder der Dornenkrone? Mit dieser Frage möchte ich euch jetzt lassen und wir hören das Zwischenspiel.